Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Uffizi-Podcasts Der Nächste bitte. Mein Name ist Stefanie Schauer und ich freue mich, dass ich mit diesem Podcast Gesundheitswissen von Top-Medizinerinnen und Therapeutinnen für alle zugänglich machen kann. Mein heutiger Podcast-Gast hat eine beeindruckende Lebensgeschichte. Bereits in jungen Jahren als Leistungssportler im Tennis und in der Leichtathletik war es gewohnt, hohe Belastungen zu meistern. Heute ist Dr. Stefan Heinzel erfolgreicher Wahlarzt für Allgemeinmedizin in Ottensheim und auch als ÖSV-Arzt tätig und bringt neben seiner praktischen Erfahrung eine Vielzahl an Zusatzqualifikationen mit. Sportmedizin, manuelle Medizin, Neuraltherapie, Osteopathie, Akupunktur und orthomolekulare Medizin. Außerdem ist er Autor. In seinem Buch Comeback – Zurück ins Leben beschreibt er eindrucksvoll seine eigene Krankheitsgeschichte mit Multiple Sklerose. Herzlich willkommen, lieber Stefan.
Hallo, danke für die Einladung.
Ja, danke, dass du gekommen bist und dann fangen wir gleich direkt mit dem Interview an. Stefan, erzähl mal, was ist denn das Schönste an deinem Beruf?
Oh, da gibt es viele Schöne. Also ich gehe jeden Tag wahnsinnig gerne in meine Ordination. Das Schönste ist, dass ich meine eigene Ordination habe, mittlerweile seit fast 20 Jahren.
Ja. 2008 war, glaube ich, die Gründung, gell?
Die Gründung von der Ordination, dass ich selbstständig bin, 2005. Ich habe davor schon selbstständig gearbeitet, 3 Jahre. Mhm. Und dass ich einfach individuell auf die Bedürfnisse der Menschen ein bisschen eingehen kann, dass ich verschiedene Dinge auch mache. So in den letzten Jahren hat sich einige Sachen herauskristallisiert, dass ich mache in der Ordination. Mhm. Und ja, bin wahnsinnig froh, dass ich dazu mal direkt nach dem Turnus diesen Weg eingeschlagen habe, dass ich sofort in die Selbstständigkeit gegangen bin. Das war nicht so selbstverständlich, aber da habe ich mich draus und das war gut. Und in der Biologie hat man immer taugt und das war dann eigentlich das Einzige, was man vorstellen konnte, dass ich studieren kann.
Ja.
Das war dazu mal nur, glaube ich, einfacher für uns. Das war 1995, 94, 95. Da hat es noch keine Aufnahmeprüfung gegeben und all diese Dinge. Irgendwie glaube ich, dass es einfacher ist wie jetzt.
Ja. Dann bist du nach Wien studieren gegangen, hast dort dein Studium gemeistert und dann bist du nach Linz, glaube ich, retour gegangen zu den Schwestern und hast dort den Turnus gemacht.
Richtig.
Ja. Perfekt vorbereitet, gell? Und wie war das dann für dich, wie du wieder zurück nach Oberösterreich gekommen bist? War das schon immer dein Ziel, dass du den Turnus nachher auch wieder in Oberösterreich machst? Erzähl da ein bisschen vielleicht was davon.
Naja, das war damals ja jetzt, da haben sich die Zeiten, glaube ich, mittlerweile auch schon wieder sehr verändert, aber damals haben wir fast gar keine andere Chance gehabt, das in Wien den Turnus zu machen. Da hast du ja 2-3 Jahre gewartet als Nicht-Wiener, schon fast chancenlos.
Ja. Ja,
also da hat es überhaupt kein Ding gegeben. Es hat selbst in Oberösterreich haben wir Wartezeiten über Monate gehabt und ja, ich habe wie oft in meinem Leben auch Glück gehabt, dann bin ich viel Formulaturen bei den Schwestern gemacht und bin am, ja, das hat dann irgendwie passt. Glaube im Mai 2002 habe ich, glaube ich, begonnen bei den Schwestern. Ja, das war eigentlich wollte ich zurück, weil genau, ja.
Oberösterreich einfach schön.
Ja, genau. wegen die Freundschaften und so. Also ja. Ich wollte eigentlich wieder zurück. Aber es hat eben keine andere Wahl, meiner Meinung nach, damals recht gegeben, außer du warst halt 2 Jahre in Wien und weißt nicht, was du tun sollst.
Dann hast du den Turnus angefangen und wie hat das dann deine Entscheidung quasi beflügelt, dass du dann trotzdem relativ rasch das Krankenhaus wieder verlässt und eben mit deiner eigenen Sache startest?
Ja, das war auch damals wieder anders wie heutzutage, weil ich glaube, heutzutage war das Ganze anders gelaufen, weil heutzutage kriegt man natürlich viel leichter Fach und solche Dinge. Also das war damals auch nicht so, haben wir ewig lang warten müssen. Ich hätte mir durchaus einige Fächer vorstellen können, auch bei den Schwestern und so. Mit wirklich langen Wartezeiten war sogar fast ein Jahr oder 3-4 Jahre auf der Anästhesie bereits bei den Schwestern, aber da war eigentlich keine Aussicht auf eine Stelle. Ja. Und ja, wie ich dann fertig war und die Prüfung gehabt habe, dann habe ich in Leonding, in Dr. Friedrich, den habe ich schon von der Sportmedizin viele Jahre kennt davor, Und der hat mich gefragt, ob ich nicht ein paar Mal vertreten kann, weil der war ständig unterwegs mit seinen Triathleten. Mhm. Und so bin ich ein bisschen in die Allgemeinmedizin gerutscht und habe ihn wochenlang vertreten in seiner Praxis und habe mir dort die erste Wahlarztordination aufgemacht, sozusagen, halt einmal am Abend und dann zweimal am Abend und vielleicht dann dreimal am Abend. Mhm. Das waren die ersten 2-3 Jahre. Und genau, und bin am Wochenende oder in der Nacht diese Ärzte-Notdienste gefahren. Ja, so war das damals. Und dann habe ich gesehen, dass diese Selbstständigkeit funktioniert. Und zum Glück haben wir ein großes Haus zu Hause und dann habe ich mir ein bisschen was umgebaut.
Was mich jetzt noch interessieren würde, du hast gerade gesagt, du bist an diese Notdienste auch gefahren. Würdest du sagen, dass in deinem Leben der Leistungssport dazu beigetragen hat, dass du das irgendwie auch körperlich ausgehalten hast, Notarztdienste in der Nacht zu fahren und da tags den Dr. Friedrich zu vertreten und dann nur die Wahlarztordination zu machen? Das klingt nach einem sehr vollen Terminkalender.
Das klingt nach einem total vollen Terminkalender. Wie nur dazu war ich damals schon ÖSV-Arzt. Ja. Ich bin jetzt nämlich mit meinen Kindern so im österreichischen Leichtathletikverband unterwegs.
Also die haben wir das jetzt. Ja.
Und damals war ich schon im österreichischen Skiverband, wirklich, da bin ich auch direkt nach dem Turnen eigentlich hingekommen und da habe ich auch noch 120 Tage im Jahr verbracht.
Okay.
Also ich hab mich wahnsinnig, ja, und da habe ich Zeit gehabt, keine Kinder gehabt, das hat mir gedacht.
Wenig Schlaf braucht.
Ja, und der Leistungssport ist, glaube ich, schon eine Lebensschule, muss man sagen. Gell? Das, da will man schon, ist man konsequent, das hat man in meinem späteren Leben mit meinem persönlichen Verlauf, glaube ich, dann auch noch wahnsinnig geholfen.
Wie lange hast du persönlich Leistungssport betrieben? Du warst im Leistungssportpark, hast du gesagt. Ist es dann während dem Studium weitergelaufen oder wann war dein Karriereende?
Ja, während dem Studium war ich eigentlich am Höhepunkt. Ich bin sogar in Wien während dem Studium in die HLZ gekommen, in das Heeresleistungszentrum. Also da habe ich meine besten Jahre gehabt. Ich bin ins Profi-Leistungssport gekommen als Tennisspieler.
Nein.
Ja, ich war nur mit 11, 12 Jahre lang immer der Beste in Oberösterreich im Tennis.
Ja.
Das hat sich aber dann schnell verändert, da sind alle anderen besser geworden, gleich einmal.
Ja.
Und da bin ich auch gar nicht ganz mit dem Druck im Tennis zurechtgekommen. Ja, und dann bin ich gewechselt, dazu hat das noch irgendwie funktioniert, weil da haben wir als Tennisspieler trainiert mit den Leichtathleten und dann hat die Landestrainerin gesehen, hey, da ist Potenzial und dann haben wir die genommen und das war eigentlich ganz gut. Und ja, und in Wien habe ich dann während dem Studium die ganze Studienzeit weitergemacht und da habe ich eigentlich meinen Leistungszenit gehabt, sagen wir mal so. Ja.
Und auf welche Leistung bist du besonders stolz? Gibt es irgendeinen Preis, den du gewonnen hast, den du vielleicht erzählen möchtest?
Nein, also in der Leichtathletik, also ich war österreichweit vorn dabei, ich war einer der schnellsten 400 Meter Hürdenläufer Österreichs, war x-mal. Ich bin nur in der Staffel Staatsmeister geworden, ich bin nie Einzelstaatsmeister geworden, da war immer einer schneller, aber ich bin, glaube ich, weiß nicht, 8-mal Zweiter geworden.
Ja, super.
Ungefähr.
Ja.
Also Vize-Staatsmeister.
Gibt nicht viel, die das alle erreicht haben wahrscheinlich.
Ja, und ich war international unterwegs, aber ich habe mich jetzt nie für ein EM qualifiziert. Das war über 400 Hürden, was, sage ich jetzt mal, nicht so weit weg, aber es hat nicht gereicht dazu mal. Und da habe ich, glaube ich, ein bisschen zu spät insgesamt angefangen mit der Leichtathletik. Ich habe erst mit 17, 18 eigentlich angefangen. Und
aber der Werdegang ist ja trotzdem nicht schlecht, also weil du hast ja wahrscheinlich dann für dich als ehemaliger Leistungssportler auch viel mitgenommen, wie man Athleten betreut und deshalb wahrscheinlich auch der ÖSV-Teamarzt.
Erstens das, zweitens habe ich, glaube ich, immer gewusst, wie so Leistungssportler ein bisschen ticken und habe mich, ja, und war da immer quasi, ich habe einige Jahre für einen Schieberband, also vor allem für die Kombinierer zum Beispiel ein bisschen so Leistungsdiagnostik gemacht und so bin ich da über viele Jahre hineingewachsen. Mittlerweile bin ich seit 20 Jahren beim österreichischen Skiverband.
So, und wie war dieser Moment? Also ÖSV-Teamarzt, das denke ich mal, ist gerade als Österreicher einfach eine tolle Ehre. Wie bist du es geworden? Also wie wird man ÖSV-Teamarzt?
Ja, das ist eine gute Frage. Das ist mir schon oft gestellt worden, diese Frage. Also erstens einmal natürlich war aufgrund meines Selbstleistungssport-Vergangenheit, war ich quasi am richtigen Ort, habe damals in Donau kennengelernt, 2005 und und die haben da ein wenig gesucht und ja, und so bin ich eigentlich da dazu gekommen. Ja. Habe viel natürlich erleben dürfen, war bei 4 Olympischen Spielen, war bei vielen, vielen Weltmeisterschaften und so auch sehr viel unterwegs. Also das war eine ganz coole Zeit.
Ja. Ja. Was hast du dir dann selbst für die Idee deiner eigenen Ordination eigentlich gebracht oder was hast du da aus dieser Zeit oder aus dieser ersten intensiven Zeit mitnehmen können? Weil deine Ordination, du bist ja selbst Sportarzt, spricht ja auch sehr viele Sportler an.
Ja, zu uns kommen viele Sportler. Also eben die ganzen Ausbildungen natürlich in diese Richtung. Ich habe dann schon gewusst, dass ich, wenn ich wie meine eigene Ordination machen wollte, habe ich gewusst, dass ich auch gewisse Dinge echt machen will, so für manuelle Medizin und solche Dinge habe ich halt gemacht. Ich hab einen Doktor of Osteopathic Medicine gemacht über viele Jahre und habe beim österreichischen Skiverband schon den einen oder anderen kennengelernt. Ja. Mhm. Also vor allem eine wirklich sehr berühmte Persönlichkeit, sage ich jetzt mal, im Sportwesen. Der war kein Arzt, sondern er war Heilpraktiker in Deutschland, aber der war immer für Österreich akkreditiert. Und da ist die ganze Sportwelt hingefahren, wirklich alles. Mhm. Ja, ob es jetzt die besten Skifahrer der Welt waren oder die besten Langläufer oder keine Ahnung, die besten Tennisspieler waren immer bei dem. Ja. Mhm. Und den habe ich kennengelernt, sehr persönlich, 2006 bei den Olympischen Spielen in Turin. Und der hat mir echt unfassbar viel gezeigt und mitgenommen. Und bei dem war ich wochenlang draußen in Bayerisch Zell, war der zu Hause, lebt leider nicht mehr. Und dem habe ich extrem viel zu verdanken für das, was ich ja jetzt mache in der Praxis. Ja.
Wie unterscheidet man jetzt eigentlich so bei Patienten? Ich meine, du hast Sportler und du hast Spitzensportler. Wo sind da die großen Unterschiede? Also auch für dich als Arzt, ist es irgendwie die ähnliche Behandlung mit einer unterschiedlichen Intensität oder gibt es Behandlungen, die man Spitzensportler verabreicht, aber niemals Breitensportler? Schwierige Frage.
Ja. Also es kommt immer darauf an, auf die Gegebenheit und was zu machen ist natürlich. Also es wird schon vielleicht so sein, dass vielleicht wirklich im absoluten Spitzensport wir gewisse Behandlungen öfters machen oder auch nicht. Gell? Das ist immer die Frage. Mhm. Also die Frage kann man, glaube ich, nicht 100% beantworten. Ich schaue, dass ich auf beide Seiten sehr genau eingehe, dass ich denen, ich will immer jeden helfen. Mhm. Also es ist wurscht, ob er jetzt ein Spitzensportler ist, in der Spitze oder in der Breite. Ja. Ja, das ist eigentlich egal.
Mhm. In deine Ordination kommen ja vor allem Menschen, die eben sportlich sind. Dafür bietest du ja unterschiedliche Therapieformen an. Ja. Eine Therapieform, für die du sehr bekannt worden bist, ist ja, glaube ich, die Ozontherapie. Da bist du auch einer der wenigen, der das in Oberösterreich anbietet. Oder gibt es überhaupt jemanden, der das nur anbietet?
Ja, gibt schon einen. Gut, prinzipiell muss man mal unterscheiden. Erstens einmal kommen nicht nur Sportler zu mir, es kommen auch bis zu einem hohen Alter und pensioniert. Also wirklich, wir haben jede Altersklasse bei uns in der Ordination. Mhm. Ja. Diese Therapie, also diese klassische Ozontherapie, die man aus der Alternativmedizin kennt, die gibt es ja schon seit Ewigkeiten. Mhm. Ja. Und wir bieten das halt an Gelenken, sage ich jetzt einmal. Ja, und vor allem an verbrauchten Gelenken, an Arthrosegelenken und ja, das ist einer der Dinge, die ich mitnehmen habe dürfen von diesem Menschen, von dem ich gerade erzählt habe. Und ich bin nicht der Einzige, ich bin einer der wenigen. Also in Österreich zumindest. Gell. Es gibt ja eine große Studienlage, weil mir ist das schon immer wichtig, dass wir da ein bisschen eine Wissenschaft dahinter haben und so. Weil ich komme ja quasi vorher, eigentlich komme ich aus der ganz krassen Schulmedizin und habe mich auch durch mein Leben dann ein bisschen natürlich in die Breite da ziehen lassen, ja, für mich selber auch. Und und zum Beispiel in Italien oder im persischen Raum oder im südamerikanischen Raum gibt es da wahnsinnig viele Untersuchungen und gibt es auch viel mehr, die das machen. In Österreich gibt es wenig.
Aber was ist eine Ozontherapie jetzt genau? Vielleicht möchtest du das noch erklären, ich finde das selbst voll spannend. Das heißt, es ist für Menschen, die Gelenkschmerzen haben, die kurz vor einer Prothese stehen, um dann noch einmal zu helfen oder um das nur mal besser in den Griff zu bekommen?
Naja, dieser dreiwertige Sauerstoff ist ja nichts anderes wie ein Sauerstoff- oder Ozongemisch sozusagen in einer unterschiedlichen Konzentration. Ja, da gibt es in Deutschland Firmen, die diese Geräte herstellen und die aktivieren die SO-Dismutase, wenn wir jetzt sehr medizinisch bleiben, ja, also sie wirken extrem antioxidativ, ja, und sie nehmen quasi die Entzündung, ich sage jetzt einmal meistens der Gelenkkapsel, die Schmerzen hervorrufen, das ist das Ziel, dass man diesen Schmerz nimmt. Und das Coole daran ist, dass wenn man das ein paar Mal macht, das unfassbar lang anhält. Viele einmal im Jahr kommen oder so. Und die längsten mittlerweile seit 20 Jahren.
Wahnsinn. Was sind nur so Leistungen, die du gerne in deiner Ordination verabreichst oder was die Menschen derzeit brauchen? Denkt man, das wird sich wahrscheinlich die letzten 20 Jahre immer wieder ein bisschen geändert haben. Was wird heute mehr gefragt, was vielleicht vor 20 Jahren noch nicht so das Thema war?
Also was immer gleich ist, dass man die Leute angreift. Mhm. Also meine Hände spielen immer eine ganz große Rolle bei der Therapie. Mhm. Ja. Wie gesagt, ich habe nach der manuellen Ausbildung auch die Philadelphia College of Osteopathic Medicine gemacht, ja, und habe dort auch in Philadelphia den Abschluss gemacht, bin quasi DO, also Doctor of Osteopathic Medicine, und so greife ich natürlich auch viele Menschen an, und wenn man das natürlich 20 Jahre macht, kriegt man ein bisschen, wie überall im Leben, einfach ein bisschen ein Feeling dafür, und genau, das mache ich halt quasi immer, ja, bei jedem, ja, und ja, und dann auch die ganz klassischen Therapien, dadurch, dass wir einerseits, also in meiner Praxis kommen fast nur Menschen mit Bewegungsapparatbeschwerden. Ja, also wie gesagt, nicht nur Sportler, sondern es kommen auch ganz viele ältere Menschen. Ja,
und die einfach nur gern mobil sind.
Die mobil sind und die halt irgendwo Schmerzen haben. Die irgendwo Schmerzen haben und auch oft Schmerzen seit Wochen, Monate, Jahre. Mhm. Ja, und da kommen auch die ganz klassischen Sachen in Zug, also ACP-Therapie, solche Geschichten. Mache ein bisschen Hyaluronsäure, alles ein bisschen auf den Bedarf nach dem Patienten.
Du machst auch in deiner Ordination dann gemeinsam, du hast ja Physiotherapeuten in deiner Ordination, das heißt, Patienten, die zu dir in die Ordination kommen, die kriegen dann eigentlich ein Rundum-Paket. Das heißt, die kommen zu dir mit einer Beschwerde, du behandelst das und dann schaut man aber langfristig, dass die dann nur eine Physiotherapie machen oder was sie eben brauchen. Das ist der Mehrwert von deiner Ordination.
Genau, also wir haben 6 Physiotherapeuten. Ich war ein Kollegen mittlerweile, der sehr ähnlich arbeitet wie ich in der Praxis, weil allein ich eigentlich, es ist nicht mehr, also es war schon gegangen, aber ich hätte irgendwann einmal stoppen müssen von den Patienten. Ja, da haben wir natürlich den Vorteil, dass wir Physiotherapie auch haben. Brauchen wir nicht immer, aber wenn wir es brauchen, dann ist es ganz cool, dass wir es haben.
Du bist ja selbst auch Patient quasi von dir. Du hast, du gehst sehr öffentlich auch damit um. Du hast ein Buch geschrieben, das heißt Comeback, du bist MS-Patient. Ja? Da würde ich jetzt einfach auch gern mit dir noch ein bisschen drüber plaudern, weil ich es voll interessant finde. Also wann war bei dir dieser Augenblick, wo du festgestellt hast, irgendwas stimmt bei mir nicht? Oder wie kann man hast du selbst bemerkt, okay, da hat's was?
Ja, es war der 2. Jänner 2008 beim Langlaufen während der Vierschanzentournee, weil 2. Jänner ist ja immer diese Zeit der Vierschanzentournee. Und beim Langlaufen hat einfach mein linkes Auge nicht mehr funktioniert. Also das war ein ganz seltsames Beschwerde, sage ich jetzt einmal, es war nicht so, dass ich auf einmal nichts mehr gesehen hätte, aber ich habe einfach die ganzen Form komisch gesehen, ich habe so Lichter gesehen im Auge und es ist irgendwie nicht weggegangen. Und ja, das war der Beginn meiner MS-Karriere. Ja.
Aber da hast du natürlich noch nicht gewusst, dass es MS ist.
Nein, gar nicht. Ich bin heim und bin zu meinen alten Turnuskollegen, zu den Schwestern oder zu den Brüdern, weil da ist die Augenambulanz und zu Susanne da zumal und die hat gesagt, boah, im Auge hast du nichts, Stefan. Ja, da haben wir angeschaut und dann hat es mich auf die Neuro geschickt und dann ist eh das ganze Prozedere losgegangen. Dann hat man gesehen, dass die Nervenleitgeschwindigkeit im Sehnerv massiv verzögert ist. Dann ist ein MR gemacht worden, in dem MR sind 21 Läsionen festgestellt worden. Irre viel damals, also laut den Primar von den Brüdern und ja, so.
Kannst du dich nur erinnern, was ist in dieser Untersuchungsphase in dir vorgegangen? Also, ich denke mir, du hast das wahrscheinlich sehr oft mit deinen Patienten gemacht, aber wenn man selbst dann in der Situation ist und Kollegen braucht, um zu erfahren, was mit einem los ist.
Ja, also das war ganz schlimm. Also das ist eher ein großes Thema in meinem Buch. Ich bin schon psychisch natürlich in ein wahnsinniges Loch und eigentlich jahrelang in eine Depression gefallen, weil ich einfach mit dieser Diagnose nicht umgehen habe können. Ich habe eben dann in weiterer Folge in die Jahre Probleme mit meinem linken Bein gekriegt und ich habe eine Vorfußheberschwäche gekriegt. Ich habe nicht mehr laufen können, ich als Läufer. Mhm. Und geschweige denn Tennis habe ich Jahre nicht spielen können, weil ich vom Auge her überhaupt nichts fixieren habe können. Mhm. Ich habe natürlich keine schnellen Schritte mehr machen können. Ich habe keinen Sprint mehr machen können. Also es hat sich sehr viel verändert in meinem Leben. Mhm. Ich habe am Anfang sehr viel schulmedizinische Therapie erhalten, alles Mögliche, was es halt so gibt. Mhm. Und jeder hat sich eigentlich immer noch gewundert. Ich bin zum Radiologen gegangen, wieder mal MR-Kontrolle von vielen und es sind halt wieder neue Läsionen entdeckt worden und dann hat man auch gesehen, dass sie Kontrastmittel aufnehmen und so und dann wollte der Radiologe das mit mir besprechen und ich bin aufgestanden und hingegangen zu ihm und er hat gesagt zu mir, boah, er kann sich überhaupt nicht vorstellen, wann er meine Bilder sieht, dass ich überhaupt noch gehe. Also okay. Solche Sachen. Und das, okay. Und diese Dinge haben mich immer extrem getroffen, mitten ins Herz. Mhm. Und irgendwie habe ich damit dann ein bisschen gelernt und ich habe viele Dinge probiert, psychologisch und so, aber das war alles nur mäßig erfolgreich, sage ich jetzt einmal. Und das hat mein Leben wahnsinnig verändert, wo mein Leben immer relativ normal fortgelaufen ist, ich war in der Ordination. Mhm. Also das habe ich irgendwie geschafft, dass das immer weitergeht und da habe ich mich auch fast am wohlsten gefühlt. Sobald ich da rausgekommen bin, war das eher ein Problem und sehr, sehr belastend.
Weil du nicht mehr gewusst hast, was du von deinen Dingen, die dir wichtig sind, im Leben machen kannst oder weil du einfach für dich angestanden bist.
Ja, der Primat hat mir gesagt, Herr Dr. Heinzl, über Ihnen hängt ein Damoklesschwert, wir wissen nicht, wenn es fällt, quasi. Ja.
Okay.
Und es ist so, wie ich ein paar Mal umgegangen wird und so, habe ich mir dann schon, das war echt oft bitter für mich und die Diagnose MS, sage ich jetzt einmal, ist echt eine Zache-Diagnose zu bekommen. Und ich habe mittlerweile so viele Menschen kennengelernt, das war auch der Gründe, wieso, dass ich dann ein Buch geschrieben habe, dass ich gemerkt habe, dass ich so viel Leid ein bisschen helfen kann. Mhm. Ja, weil das ist natürlich ein Bereich, wo die Schulmedizin strikt diesen schulmedizinischen Weg geht, aber in der MS nur so viele andere Dinge so eine große Rolle spielen.
Vielleicht, dass wir die Hörerinnen auch noch kurz abholen. MS, Multiple Sklerose, welche Menschen bekommen das und was sind die grundsätzlichen Lebenserwartungen? Weil das, also ich weiß das grundsätzlich, die Lebenserwartung ist ja mittlerweile eigentlich eine relativ gute, man stirbt ja nicht mehr deshalb früher.
Nein, MS stirbt man so und so nicht.
Ja.
Prinzipiell nicht, ja. Also die Lebenserwartung ist dieselbe, die Lebensqualitätserwartung ist nicht dieselbe natürlich, ja. Mhm. Wir wissen, dass es die Erkrankung der 1000 Gesichter ist, wie sie heißt, ja. Dass jeder Nerv, viele Muskeln und alle diese Dinge betroffen sein können es ist auch sehr unterschiedlich, der Verlauf und so, Ja, also das...
Hat es bei dir in der Familie davor schon einen Fall gegeben? Also du bist einfach der Erste, du hast einfach Pech gehabt. Und
also die Genetik spielt auch das wissen wir auch, spielt vielleicht, ich habe Zwillinge und so vielleicht eine Rolle, aber prinzipiell spielt die Genetik in der MS-Entstehung wenig Rolle.
So, und du hast es am Anfang einmal hingenommen, du warst einfach mal blinder Passagier, hast auf deine Kollegen vertraut und hast einmal geschaut, okay, was kommt da jetzt aus? Und irgendwann kam aber bei dir der Moment, wo du gesagt hast, das kann es jetzt nicht gewesen sein. Jetzt behandle ich mich selber, jetzt überlege ich mir mal, ich kenne meinen Körper selbst am besten, was mache ich? Also wie war da so dein erster Schlachtplan?
Ja, so war das wirklich. Also das war 2018, also 10 Jahre danach, habe ich mir wirklich ich hab massive Probleme gehabt. Das Schlimmste war für mich so Gleichgewichtsstörungen. Das heißt alles so, das ist ich war 2018 waren Olympische Spiele in Pyeongchang in Südkorea und da war ich 3 Wochen drüben. Und das war zum Teil irre für mich, weil ich hab wahnsinnig gekämpft mit Schwindel. Ich hab immer wieder mal probiert, dass ich langlaufen gehe mit die Jungs oder so. Das war unmöglich, weil mein Vorfuß überhaupt nicht mehr funktioniert hat, mein Gleichgewicht nicht mehr funktioniert hat. Meine Orientierung, das war einer meiner schlimmsten Sachen. Ich hab, wenn wir in einem Lokal waren, von der Toilette nicht mehr zurückgefunden. Ja, und ich habe kognitiv solche Einschränkungen gekriegt. Ja.
Hast du dann zu der Zeit auch den Kollegen anvertraut und gesagt, ich müsste mir da helfen?
Nein. Hab ich mich nicht. Ich habe es schon einmal einem guten Freund von mir erzählt, aber das ist auch nicht, ist nie die richtige Wahrheit natürlich rausgekommen aus mir. Mhm. Weil ich bin auch so aufgewachsen, wir dürfen das nie wieder erzählen oder so, es darf nie wer wissen.
Okay.
War mir ein bisschen schwierig und so habe ich mich natürlich, da war ich ja weit weg von daheim zum Beispiel, und dann bin ich heimgekommen und dann bin ich nicht direkt ins Krankenhaus gefahren. Mhm. Ja, da war ich in Wien in ein Spital bin ich gefahren, weil ein Patient von mir, der ist gekommen in der Früh, der war ja relativ angesehener Patient, der hat relativ viele Kontakte gehabt und der hat gesehen, dass es mir nicht gut geht, und dann habe ich dem das erste Mal ein bisschen erzählt, wie und was das nicht mehr geht, dass ich quasi überhaupt nicht einmal eine gerade Linie finde beim Gehen. Mhm. Und dann hat mich der direkt am selben Tag, bin ich nur nach Speising gefahren. Mhm. Ja, das war auch ein bisschen eine, ich sage jetzt einmal, witzige Geschichte, weil der hätte eigentlich ursprünglich geglaubt, ich habe irgendein Bandscheinproblem oder so. Mhm, ja, und der hat das natürlich jetzt auch nicht so einordnen können. Mhm. Und ich habe mir jetzt irgendwie das dankbar angenommen, dass ich da jetzt einmal hinfahre, dass ich mal ein paar Tage Auszeit kriege. Die haben natürlich überhaupt nicht gewusst, was anfangen soll mit mir, mit dieser Vorfußlähmung. Haben sie gesehen, dass es da ist, aber sie haben gesehen, dass es nicht orthopädischer oder neurologischer, neurochirurgischer Grund ist. Dann habe ich ihnen das eh alles erzählt und dann haben sie gesagt, ja, ich muss halt so weitermachen, ich nehme eh meine Sachen, ich nehme meine Medikamente. Da hat es einmal Decfedera genommen, lange habe ich Copaxone gespritzt. Immer mit denen.
Das klingt nach starken Medikamenten.
Ja, mit Medikamenten, die halt so sehr, das ist am Markt, wo sie halt natürlich viel tut. Gell? Mhm. Wenn man mir einmal der Primar vom BJ erzählt, wenn ein Medikament eingesetzt wird in der MS, dann steigt der Wert von dem Medikament um das 10.000-fache oder so. Mhm. Ja. Und es gibt natürlich wahnsinnig viel Forschung in der MS und immer wieder für Medikamente, aber ich glaube, den Durchbruch haben wir noch immer nicht, natürlich. Ja, und wir dämpfen natürlich das mit diesen Medikamenten wahnsinnig das Immunsystem. Ja, und dann habe ich halt an diese Tagen habe ich mir gedacht, jetzt muss ich was anderes tun und habe halt auch fürs erste Mal, und das ist wirklich so, ich habe nach 10 Jahren, und ich habe mir das vorher nie traut, weil ich immer diesen schulmedizinischen Weg gehen wollte, da habe ich nach 10 Jahren das erste Mal in eine Google-Suchmaschine eingeben, MS alternativ behandeln, MS irgend sowas. Mhm. Und dann bin ich schon auf Seiten gekommen, wo ich mir dann auch gesagt habe, sind die seriös oder nicht, und dann bin ich auf ein Interview gestoßen mit einem brasilianischen Neurologen, ja, und habe selbstständig, sollte man nicht, und mit dieser Therapie begonnen. Okay. Ja, und habe komplett mein Leben von einem Tag auf den anderen verändert. Ich habe mich seit diesem Zeitpunkt nur mehr pflanzlich ernährt. Mhm. Ja, und habe mit dieser Therapie begonnen, habe eine Ausbildung gemacht zum Epigenetiker. Ja, da gibt es in München eine Epigenetik-Ausbildung, weil man dachte, ich muss mich kennenlernen, ich muss wissen, was ich für mich selber tun kann. Ich habe die Ausbildung zum Orthomolekularmediziner gemacht, habe die Ausbildung zum funktionellen Mediziner gemacht. Mhm. Ganz weit weg von dem, was ich davor gemacht habe. Mhm. Und das habe ich nur für mich gemacht und habe mir gedacht, ich muss das jetzt anders machen. Und dann bin ich halt meinen eigenen Weg gegangen. Und ja, zum Glück muss ich jetzt sagen, wie gesagt, das ist, ich habe mir geht's ja mittlerweile wieder wie vor 20 oder 25 Jahren, würde ich sagen. Ja, also ich bin komplett beschwerdefrei, aber das war jetzt ein langer Weg über Jahre und dann bin ich einfach eisern gegangen und innerhalb diesen Weges, was ich da jetzt so miterlebt haben und miterlebt haben dürfen, da habe ich natürlich auch für Patienten mitgenommen. Bin dann natürlich viel offener mit diesen Dingen umgegangen, natürlich auch, weil ich so und so dann auch dieses Buch geschrieben habe, wo, glaube ich, sehr viele Patienten dankbar waren, dass ich das gemacht habe.
Vielleicht, also es ist jetzt alles total interessant. Mich würde jetzt interessieren, was waren die drei wesentlichsten Dinge, die du auf deiner MS-Reise für dich mitnehmen hast, Kinder, die deiner Meinung nach das Wichtigste waren, damit du eben halt da einer spaziert bist, dass du wieder Tennis spielen kannst, dass du laufen gehen kannst, langlaufen.
Also das erste war mal diese Therapie, die ich gemacht habe. Ich weiß nicht, wie weit dass man mit über diese Therapie da jetzt sprechen sollen oder nicht. Mhm. Also das mittlerweile gibt es 30.000 im deutschsprachigen Raum, die diese Therapie machen. Mhm. Und ich bin immer sehr vorsichtig, weil ich will diese Neurologen jetzt nicht so neu. Also das ist, mhm. das tut mir immer total schwer mhm. natürlich, mhm. ja, weil die denen taugt das nicht, was wir machen.
Ja.
Das muss man mal sagen. Und es ist auch okay. Wir sind weit weg da jetzt von der Schulmedizin, obwohl es gibt natürlich wirklich, es gibt ja in Berlin einen Neurologen. Es mhm. gibt viele Neurologen, die das machen mittlerweile. Mhm. Ja. Aber ich sage jetzt mal 95% kennen sich ja leider zu wenig aus damit mhm. und haben eher sehr, sehr, sehr schlechte Meinungen. Man wird sogar zum Teil ein bisschen angefeindet. Aber in Berlin gibt es einen sehr bekannten Professor, der jetzt diese ersten Studien macht, weil er mhm. selber gesehen hat, boah, das funktioniert. Mhm. Und ja, und da läuft jetzt auch seit 1. Jänner erste große Studie zu dieser.
Was ist das für Therapie?
Ja, das ist eine Hochdosis Vitamin D-Therapie. Mhm. Ja, mhm. Genau, die man auf keinen Fall jetzt irgendwie alleinig machen sollte. Da braucht man schon ärztliche
Begleitung
mhm. und auch so, dass man sich, ja, man muss sich schon ein bisschen damit befassen, damit wie und wieso. Aber dann funktioniert das auch. Mhm. Ja, also das ist, weil immer alle sagen, das ist so gefährlich, in Wahrheit ist es nicht gefährlich, wenn man es richtig macht. Mhm. Ja.
Okay, also das heißt einmal Vitamin D. Du hast jetzt vorher auch gesagt, du bist Veganer.
Ja.
Also du hast von einem Tag auf den anderen entschlossen, mir sind die tierischen Fette wahrscheinlich nicht gut in.
Ja, also ich habe mich schon dann Tage, Wochen sehr beschäftigt, habe gleich mal herausgefunden, dass unser Darm, unser Mikrobiom eine große Rolle spielt, dass entzündungsfördernde Ernährung eine große Rolle spielt. Mhm. Und da habe ich gleich mal angesetzt. Mhm. Und ich war immer, mir selber kann quasi nichts, wenn es mir passiert, passiert es halt mir sozusagen. Ja, ja. Ich war mein eigenes Versuchskaninchen und habe diese verschiedenen Dinge ausprobiert.
Ich meine, Veganer zu werden von einem Tag auf den anderen, das stelle ich mir ja, also ich versuche es hin und wieder, mich vegan zu ernähren. Ich scheitere nach Tag 3 oder 4. Weil es ist irgendwie auch ein Familienprojekt ist. Also wie läuft das? Ich meine, du hast 3 Töchter, eine Frau, wie tat sie da? Also essen die auch mittlerweile alle vegan oder?
Nein, ja. Nein. Also meine Frau schon.
Ja.
Die hat 100% mitgemacht.
Ja.
Ich sage jetzt einmal 90%, die das über mehrere Monate schaffen, würden wahrscheinlich nie mehr wieder zurückgehen, weil einfach die Lebensqualität von einem selber wahnsinnig besser wird, sage ich jetzt einmal. Als Kind, ja, meine Kinder, wir haben natürlich nichts Tierisches zu Hause. Mhm, ja, also prinzipiell machen sie es alle daheim. Mhm. Ja, genau, meine kleinere Tochter, die ist 10, die ist da in der Schule zum Teil, also die ist in der Regel normal, mhm. ja, außer wenn es daheim ist.
Mhm.
Und sonst funktioniert das eigentlich recht gut. Ich habe sogar Leistungssportkinder daheim. Gell? Und, ja. und alle sagen immer, wegen Eiweiß hin und her, also das, da schauen wir schon auch drauf natürlich und es funktioniert. Ja.
Ja.
Also wenn man sehr viel, es funktioniert.
Ja, sehr gut.
Also das ist, glaube ich, ein Thema, da könnte man nur eine Stunde drüber reden.
Ja,
aber das,
ja.
ja. Und ich will auch kein, das ist ja, das sollte jeder sein Ding machen natürlich, aber für mich war es halt ganz wichtig, dass ich einfach eine Veränderung mache für mich und ich habe relativ rasch gemerkt, diese Orientierungslosigkeit, diese kognitiven Defizite, die ich gehabt habe, dieser extreme Schwindel und das Schlimmste, einer der schlimmsten Dinge ist ja, das kann man sich ja überhaupt nicht vorstellen, wenn man das nicht hat, ja, diese Fatigue, also diese Müdigkeit, man ist ja völlig am Ende des ganzen Tages. Mhm. Ich habe mich den Halbtag in der Praxis um und um geschliffen, das ist gegangen, aber so unter Tags bin ich eigentlich nur gegen. Ja.
Und nee, vor allem, du hast ja zu dem Zeitpunkt schon 3 Kinder gehabt.
Ja,
kleine Kinder,
ja. Natürlich. Ja. Ja. Und natürlich. Und das war schon extrem herausfordernde Zeit und boah, extrem zart, würde ich jetzt einmal sagen. Aber umso cooler ist es jetzt dann eigentlich so geworden. Ja.
Und was musst du jetzt machen, dass du das noch weiterhin so gut erhalten kannst? Also wahrscheinlich die vegane Ernährung?
Ja, das ist so und so jetzt ein Lebensprojekt für mich. Ja. Ich kann mir jetzt überhaupt nichts mehr anders vorstellen, weil es mir einfach wahnsinnig gut tut, weil ich schaue, dass ich einfach nur mal so entzündungshemmend wie möglich durch mein Leben gehe.
Das heißt, du verzichtest auch komplett auf Zucker?
Ja, das schaffe ich nicht ganz.
Ja.
Also habe ich wirklich Monate...
Das Vanillekipferl zu Weihnachten?
Ist ich nicht, nein, weil nicht. Ich natürlich keine Weizenprodukte esse.
Ah, okay.
Also ich bin komplett, also das bin ich als Einziger daheim.
Ja.
Ich bin komplett glutenweizenfrei und tierischfrei.
Wahnsinn.
Ja, das bin ich komplett. Mhm. Ja. Aber ich sage jetzt einmal, 70- oder 80%ige Schokolade, da greife ich schon einmal zu.
Okay, ja. Okay.
Also, ja.
Okay, also die Ernährung, du spürst sehr viel über die Ernährung, wahrscheinlich ja, die regelmäßige sportliche Betätigung.
Bei allen Autoimmunerkrankungen, und das ist ja jetzt mal ein bisschen meine zweite Schiene geworden, weil wir betreuen ja natürlich zu Hause jetzt einige Autoimmunpatienten, nein, das sind mittlerweile sehr viele geworden. Das ist natürlich ein große Säule ist die gesamte Ernährung. Mhm. Ja, und diese Vitamin D-Therapie läuft weiter, aber das wird irgendwann einmal weniger. Ich habe einmal sehr, sehr viel Vitamin D genommen. Mittlerweile nehme ich für viele noch immer viel, aber für mich selber nicht mehr viel. Mhm. Ja. Mhm. Und ganz viel Mindset. Ich hab zum Meditieren begonnen. Ich hab mich wahnsinnig mit Dingen beschäftigt, die da, weiß nicht, Joe Dispenza, alle diese Namen, Bücher gelesen und ganz viel mit Gedanken gearbeitet und mit Gedanken, mit Unterbewusstsein, das zu verändern, das ist schwierig. Also da bin ich mittlerweile und das hätte ich mir nie zu denken gewagt, dass ich mal gesagt hätte, dass Gedanken so eine große Rolle spielen bei chronischen Erkrankungen, bei Autoimmunerkrankungen. Das ist eine große Säule in unserem Portfolio, sage ich jetzt einmal, was wir anbieten und Bewegung natürlich.
Ich musste jetzt nur eine Frage stellen. Und zwar, du hast dich eben entschieden, 2022 ein Buch zu schreiben. Wie kam es zu der Idee und wie ist es dabei gegangen?
Also zu der Idee ist gekommen, dass mein allerbester Studienfreund, ein Hardcore-Schulmediziner, sage ich jetzt einmal, und Orthopäde, Unfallchirurg in Berlin in der Charité sitzt und ich in meiner Verzweiflung, in meinen Tränen, ich habe das nie wieder erzählt, aber in Tobias habe ich immer angerufen und den habe ich immer mitgenommen und der hat immer gesagt, ich muss das und das machen und ich muss die Präparate nehmen und ich soll das. Und dann habe ich mich zu den Neurologen irgendwie per Zoom geschickt und per Telefon zu dem und wollte mir halt immer helfen und hat dann einmal mitgekriegt, dass ich halt den eigenen Weg gegangen bin und war immer voll dabei und hat mich da auch immer unterstützt. Und dann hat er mir gesagt, hey, Steff, das ist einfach so unfassbar. Ich sehe dich wieder rein, du musst da jetzt ein Buch schreiben, weil das ist für mich ist das unvorstellbar, weil ich habe dich gesehen, wie du vor zwei Jahren dahin gekatscht bist. So ist das zustande gekommen. Also der Tobi ist der Schuld, der hat gesagt, wir sollen ein Buch schreiben. Ich habe meine gesamten Gedanken, mein gesamtes Leben quasi aufgenommen und meine Frau hat es in Worte gefasst. Und die hat das geschrieben und ich glaube auch relativ gut geschrieben. Also die meisten sagen, boah, ich habe es in einem durchgelesen, weil es echt irre war. Ja. Und das war ein cooles Erlebnis, ein Buch zu schreiben, kann glaube ich auch nicht jeder von sich behaupten. Und wir haben viele tausend Stück verkauft und es war total eine coole Zeit. Und die Zeit ist ja noch nicht vorbei, es mögen sie ja. Wir haben ja eine eigene Homepage eingerichtet für Menschen, die uns kontaktieren wollen auf der Ebene.
Und wir werden es auf jeden Fall dann auch bei den Shownotes einblenden, weil ich glaube, das ist wirklich...
Gibt's gar nicht mit.
Ja, aber wir verlinken es digital auf jeden Fall. Ich konnte mit dir noch stundenlang weiterreden. Es ist so ein spannendes Thema. Wir müssen trotzdem leider schön langsam aufhören und normalerweise stelle ich ja meinen Podcast-Gästen immer die Frage, was sie für sich selbst tun, damit sie gesund und fit bleiben. Das hast uns du heute schon sehr ausführlich beantwortet. Aber vielleicht möchtest du einen Tipp für die Hörer und Hörerinnen mitgeben, den jeder leicht umsetzen kann, um eben so lange wie möglich fit zu sein.
Ja, wir wissen, dass wenn wir ins hohe Lebensalter fit bleiben wollen, dass die Ernährung und Bewegung natürlich eine große Rolle spielen. Gell? Und da ein bisschen, wir wissen, dass die Kalorienrestriktion und dass die dass die Restriktion von tierischer Ernährung uns für unser späteres Leben, ich rede von Leben nach der Pension, mhm. ja, dass wir da qualitativ gut leben. Mhm. Da kann jeder ein bisschen ansetzen und die Bewegung ist so und so, steht über allem. Ja. Mhm. Aussehen, walken, gehen,
laufen. Frischluft.
Absolut. Ja. Es reicht ja oft 20 Minuten am Tag mhm. oder so. Ja. Und das ist echt so. Es ist, man muss einfach was tun und sich die Zeit so dementsprechend einteilen.
Herzlichen Dank, lieber Stefan. Es war wirklich sehr, sehr spannend.
Bitte sehr.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich bedanke mich auch bei euch fürs Dabeisein und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid, wenn es heißt Der Nächste bitte. In den Shownotes findet ihr außerdem sämtliche Links zur aktuellen Folge und die Möglichkeit, eine Bewertung abzugeben. Solltet ihr ein Gesundheitsthema haben, das euch besonders beschäftigt, dann schreibt mir einfach und ich versuche, einen Gast dafür zu finden. In diesem Sinn, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.